bitte dich, sprich durch die Predigt, sprich so, wie du es willst. Amen. Ich habe am Samstag hier Klebeband entfernt und das klebt relativ stark. Also wenn hier während der Predigt kratzende Geräusche hört, das ist mein Fuß, der hier auf das die Klebebandreste steigt. Wir befinden uns gerade in der Reihe Helden des Menschen im NT, von Gott erwählt Menschen im NT. Und die Person, ihr habt es im Text schon gehört, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist Stephanus. Und in der Bibel ist es eigentlich ganz einfach. Wenn man wissen will, was die Hauptbotschaft aus dem Leben von einer Person ist, dann muss man schauen, falls man die Möglichkeit hat, in wie wird über die Person an anderen Stellen in der Bibel geredet? Was ist das Zeugnis über ihr Leben? Und im Fall von Stephanus haben wir noch genau eine andere Stelle, wo es um ihn geht. Das ist in Apostelgeschichte 22,20. Und dort spricht Paulus mit Jesus selbst. Und folgender Satz findet sich dort über Stephanus in Apostelgeschichte 22,20. Und sie wissen auch, dass ich damals, als sein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, voll und ganz mit seiner Hinrichtung einverstanden war. Ich stand nicht nur dabei, sondern bewachte die Kleider, die seine Gegner abgelegt hatten, um ihn zu steinigen. Dein Zeuge. Das sind zwei Worte, mit denen alles gesagt ist, was das Wichtigste am Leben von Stephanus ist. Stephanus ist der Zeuge von Jesus Christus. Und wie er Jesus bezeugte, das wollen wir heute in drei Punkten sehen. Er hat Jesus bezeugt gegen Religion, er hat Jesus bezeugt in der Führung des Geistes, in der Fülle des Geistes, und er bezeugte Jesus bis zum Schluss. Aber erstmal ein bisschen Kontext. Wer war denn Stephanus überhaupt? Kurz nach dem Tod von Jesus kam es in der Gruppe der ersten Christen, in der ersten Gemeinde, zum Streit. In der ersten Gemeinde in Jerusalem. Weil es Ungerechtigkeiten gab. Die Armen und die Witwen der Gemeinde, die wurden mit Lebensmitteln unterstützt. Und da gab es unterschiedliche Gruppierungen aus unterschiedlichen Herkünften. Und da haben sich manche Gruppen ungerecht behandelt gefühlt. Und um diese Ungerechtigkeiten zu lösen, wurden dann einige Männer aus der Gemeinde in Jerusalem ausgewählt, die sich dann um die gerechte Verteilung dieser Lebensmittel kümmern sollten. Und einer dieser Männer war Stephanus. Und er hat sich dann nicht nur um die Versorgung der Armen gekümmert, sondern er ist auch in der Öffentlichkeit aufgetreten. Dort hat er Wunder getan und hat auch großes Aufsehen in Jerusalem erregt. Und einige Männer aus der örtlichen Synagoge, denen hat es überhaupt nicht gefallen, die haben Streit mit ihm begonnen und irgendwann haben sie ihn unter falschen Anklagepunkten angeklagt und vors Gericht gezerrt, vor den Hohen Rat. Das war das höchste richterliche und gesetzgebende Organ im Jerusalem unter der Herrschaft der Römer. Und dort musste sich Stephanus dann gegen diese Anschuldigung verteidigen. Und dann hat er erzählt von der langen Geschichte, die Israel mit Gott erlebt hat. Das finden wir in unserem ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Und seine Botschaft ist, dass obwohl Israel so viel mit Gott erlebt hat, ist es ihm immer wieder untreu geworden. Immer wieder abgefallen von Gott, hat sich immer wieder abgewendet. Andere Dinge wurden wichtiger als die Beziehung zu Gott. Und unser Text setzt am Schluss dieser langen Rede ein, wo der Kern dessen, was Stephanus wichtig ist, nochmal ganz komprimiert zusammengefasst ist. Und deswegen beginne ich mit dem ersten Teil in Apostelgeschichte 7, 51, 54. Wir haben ihn gerade gehört. Ich möchte ihn nochmal lesen. Aber ihr lasst euch ja nicht belehren, fuhr Stephanus fort. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht. Aber befolgt habt ihr es nicht. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus hat Jesus bezeugt gegen die Religion. Nächste Folie. Ah ja, danke. Die Zuhörer von Stephanus, das war die staatliche, aber auch die religiöse Elite von Israel, von Jerusalem. Da gab es die Sadduzäer, das waren die progressiven, die liberalen Theologen der damaligen Zeit. Dann gab es die Pharisäer, das waren eher die konservativen Theologen. Aber Stephanus klagt sie alle an, jeden Einzelnen. Und seine Anklage gegen sie und gegen das ganze Volk Israel ist Taubheit. Gott will mit Israel sprechen. Er will zu ihnen sprechen durch sein Gesetz. Er will zu ihnen sprechen durch seine Propheten. Er will zu ihnen sprechen durch den Heiligen Geist. Und er will durch den Gerechten zu ihnen sprechen. Der Gerechte, das ist Gott selbst als Mensch, das ist der Messias, der verheißene Messias, den die Juden seit Jahrtausenden erwartet haben. Jesus Christus. Aber sie wollen nicht hören. Sie sind, wie Stephanus sagt, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Alle Personen, die dort sind, sind Mitglieder des jüdischen Volkes. Sie sind alle beschnitten. Sie sind äußerlich beschnitten. Alles ist korrekt. Äußerlich stimmt alles. Der Religion ist Genüge getan. Aber das Problem liegt in ihrem Innern. Und wenn wir die Geschichte von Stephanus lesen, die Geschichte von Jesus lesen, die Diskussion, die Jesus mit den Pharisäern geführt hat, das ist für uns eigentlich immer sehr klar. Das lernt man in jeder Kinderstundenstunde, wo die Pharisäer vorkommen, ist ganz klar, das sind die Bösen. Die sind doof, verstehen wir auch nicht, warum die so gedacht haben, aber wir wissen es ja besser. Und wir glauben dann, dass wir besser sind als die Pharisäer. Und es stimmt nicht. Und ich glaube, wir haben oft mehr mit den Pharisäern gemeinsam, als uns lieb sein kann. Und wir haben oft mehr mit den Pharisäern gemeinsam, als mit Stephanus oder Jesus. Wo dann, wenn alles von außen stimmt, dann ist es auch egal, wie es innen aussieht. Das war der Irrtum der Pharisäer und das kann heute auch unser Irrtum sein. Hauptsache, ich gehe in den Gottesdienst. Hauptsache, ich arbeite mit. Hauptsache, ich erfülle alle meine religiösen Pflichten. Hauptsache, es sieht von außen gut aus. Und es sind ja auch gute und wichtige Dinge, aber das kann ich nicht als Beleg dafür benutzen, wie es im Innern von einer Person aussieht, wie das Glaubensleben von einer Person aussieht. Nur weil äußerlich alles gut zu sein scheint. Jemand, der jeden Sonntag treu in den Gottesdienst geht, das heißt nicht, dass er ein besseres Glaubensleben hat, als jemand, der es nicht tut. Es kann genauso verheerend aussehen. Man darf jetzt natürlich nicht den Fehler machen, im Umkehrschluss zu sagen, ja, das funktioniert auch andersrum. Also, wenn ich falsche Dinge tue, dann ist relativ klar, dass auch in meinem geistlichen Leben was nicht in Ordnung ist. Aber gute Dinge, die ich äußerlich tue, heißt nicht, dass in meinem Inneren alles gut ist. Das kann man sich wie bei einem Obstbaum vorstellen. Wenn die Früchte bei einem Baum schlecht sind, dann hat der Baum auch ein Problem, dann ist auch der Baum krank. Aber nur weil die Früchte gut sind, heißt es nicht automatisch, dass mit dem Baum alles stimmt. Auch ein kranker Baum kann auch eine Zeit lang gute Früchte hervorbringen. Und falls du heute Morgen hier sitzt und wenn du vielleicht gar nicht viel mit dem christlichen Glauben zu tun hast und denkst, ja, da geht es einfach darum, dass ich alles richtig mache, dann ist das ein Irrtum. Es geht um eine Veränderung in deinem Inneren. Und das bewirkt dann eine Veränderung nach außen. Und das wird sich dann auch nicht übersehen lassen, wie bei Stephanus. Aber woher kam bei Stephanus diese innerliche Veränderung? Was hat sein Glauben ausgemacht? Das wollen wir im nächsten Abschnitt sehen. In Apostelgeschichte 6, Vers 5 lesen wir über Stephanus Folgendes. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende Männer aus. Stephanus, ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. In dieser Stelle lernen wir zwei Dinge über Stephanus. Erstens, er hat einen festen Glauben. Und zweitens, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Was bedeutet das? Das Erste, was ganz wichtig ist, um alles zu verstehen, was jetzt kommt, oder das nicht misszuverstehen, ist, dass jeder Mensch, jeder Christ, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat und ihm die Kontrolle über sein Leben gegeben hat, der hat in seinem Inneren den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in ihm, und zwar komplett, in Gänze. Manchmal hat man vielleicht die Vorstellung, ja, der Heilige Geist ist wie so ein Ladestand bei meinem Handy. Also ich habe mal 80%, dann bin ich rund auf 40, muss ich mich wieder einstöpseln und dann lade ich mich wieder auf und dann ist alles wieder gut. Und das ist eine falsche Vorstellung. Der Heilige Geist ist Teil der göttlichen Dreieinigkeit und er ist nicht nur eine Energie wie Strom oder sowas, er ist auch eine Person. Und eine Person, die ist entweder da, die ist nicht da, die wohnt bei mir oder sie wohnt nicht bei mir, die ist zu Besuch bei mir oder ist nicht zu Besuch bei mir. Ich kann nicht jemanden haben, der nur 30% zu Besuch bei mir ist oder der nur ein Drittel bei mir wohnt. Stephanus war Christ und er hatte den Heiligen Geist und es galt genauso für alle anderen Christen in der Gemeinde in Jerusalem. Aber wenn wir in Apostelgeschichte 6, Vers 3 schauen, dann lesen wir hier als Voraussetzung für die Männer, die gesucht wurden: Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist ist also offensichtlich was Besonderes ist, nicht auf jeden Christen in dieser Gemeinde zutraf. Und da sehen wir einen Unterschied. Es gibt den Geistempfang, der auf alle Christen zutrifft. Alle Christen haben den Heiligen Geist. Und es gibt die Geistesfülle, wo manche Christen haben, zum Beispiel Stephanus, aber was etwas ist, was nicht auf alle Christen zutrifft. Einer meiner Dozenten, Markus Liebelt, hat es mal so erklärt, und das finde ich eine ganz gute Art, sich das vorzustellen. Wenn dein Leben ein Haus ist, heißt erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in jeden Raum darf. Kein Zimmer verschlossen, er darf überall hin. Keine Bereiche, wo du abriegelst, alles ist offen und frei. Es gibt nichts, was du ihm vorenthältst, und dann kann er dein Leben lenken. Dann lenkt er dein Leben in Gottes Richtung. Dann lebt Gott, dann lebt Jesus in dir. Und dein Leben wird in seine Richtung geführt. Und wenn das der Fall ist, wenn dein Leben vom Heiligen Geist erfüllt ist, wenn jeder Bereich frei und offen ist, dann fällt es auf. Und diese Veränderung, sie ist so groß, dass sie von niemandem übersehen werden kann. Niemand in deinem Umfeld kann das übersehen. Das sehen wir im Leben von Stephanus. Und ich habe es nach dem Theologen Wayne Grudem mal so formuliert. Erfülltsein vom Heiligen Geist bedeutet eine bleibende Herrschaft Gottes über dein Leben, welche zu einem erneuerten Wesen führt. Ich lese nochmal vor. Erfülltsein vom Heiligen Geist bedeutet eine bleibende Herrschaft Gottes über dein Leben, welche zu einem erneuerten Wesen führt. Das traf auf Stephanus zu, aber trifft es auf uns zu? Ich lese weiter in Apostelgeschichte 7, ab Vers 55. Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Hier ist dieses erfüllt vom Heiligen Geist. Ich glaube, bei Luther steht voll vom Heiligen Geist. Das ist etwas anderes als an der Stelle vorher. Das ist eine Bevollmächtigung für einen besonderen Moment, für eine besondere Situation, wie eben der Gerichtsprozess, den Stephanus hier erlebt. Das ist ein direktes Erleben der Gegenwart Gottes. Und Stephanus sieht Dinge, die andere nicht sehen. Und er spricht Dinge, die nicht menschlich sind, sondern die von Gott kommen. Er hat eine Vision des Himmels und von Jesus. Und er bekennt Jesus als den Menschensohn. Der Menschensohn. Stephanus ist die einzige Person im ganzen Neuen Testament außer Jesus, die diesen Ausdruck benutzt. Sonst nur was Jesus über sich selbst sagt. Und für uns klingt Menschensohn vielleicht so, als würde es die Menschlichkeit Jesus betonen. Als würde es sagen, ja, Jesus war ja auch ein Mensch. Aber das klang für die damaligen Zuhörer, klang das nicht so, weil das ist ein ganz klarer Verweis auf die Stelle in Daniel 7, die Verse 13 und 14, wo es um den geht, der aussieht wie der Sohn eines Menschen. Das betont nicht die Menschlichkeit Jesus, es betont die Göttlichkeit Jesu, weil diese Person in Daniel 7, dieser Messias, dem ist alle Macht gegeben in Ewigkeit. Damit bekennt er, Jesus ist der Retter, der Israel vorhergesagt wurde. Dass er sagt, er hat den Zugang zu diesem Messias, den die Mitglieder des Hohen Rates nicht haben, das ist eine unvorstellbare Provokation für sie. Und der Geist Gottes kann so wirken, aber das ist was Besonderes. Das ist was Besonderes für besondere Situationen und es ist nicht das, wie der Geist Gottes immer wirken will. Und was die Bibel auch betont, ist nicht dieses kurzzeitige, dieses intensive Erleben des Geistes, sondern es ist ein ständiges Leben in der Fülle des Geistes, im Namen Jesu und unter der Herrschaft Gottes. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Meine Frau hat ein kleines Gartenstück, das gehört zu unserer Wohnung dazu, das ist ungefähr 3-4 Quadratmeter. Und als sie es bekommen hat, war das, naja, es war keine Erde zu sehen, also es war völlig überwuchert von Unkraut. Und in mühevoller Kleinarbeit wurde dieses ganze Unkraut ausgerissen, Stück für Stück für Stück. Und die neuen Pflanzen wurden gesetzt und es wurden Samen gesät. Und dann fing es an zu blühen, immer wieder kam Unkraut raus, es musste rausgerissen werden. Und Stück für Stück für Stück wurde aus dieser Unkrautlandschaft wurde ein blühender Garten. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirken wird. Es ist nicht so, dass da einfach so ein Flammenwerfer drüber, zack, alles abgefackelt, fertig. Sondern das ist das langsame Wirken, das ist das langsame Verändern. Das ist wie die Arbeit eines Gärtners. Das Unkraut in deinem Leben wird Stück für Stück entfernt, andere Dinge werden eingesetzt und es blüht und blüht und blüht, bis es irgendwann nicht mehr zu übersehen ist und voller Schönheit ist, die nirgendwo anders herkommen kann. So sieht ein Leben aus, das vom Geist erfüllt ist, vom Heiligen Geist, vom Geist Jesu. Ein Leben, das vom Geist Gottes erfüllt ist, ist ein anderes Leben. Als Christen, wir haben den Heiligen Geist, aber ein Leben, wie Stephanus zu führen, ein Leben, das vom Heiligen Geist erfüllt ist, das ist kein Automatismus. Und ein solches Leben, das hat ganz, ganz viele Kennzeichen. Falls euch das mal interessiert, könnt ihr in Galater 5 oder in Epheser 5 nachlesen, was das alles für Kennzeichen sind. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber eins habe ich mir herausgepickt, das wir hier im Text ganz besonders deutlich sehen können. Und vor allem in den Versen. Stephanus ist erfüllt vom Heiligen Geist und er bekennt Jesus, er sieht Jesus. Wo der Geist wirkt, wo der Heilige Geist wirkt, da wird Jesus groß gemacht. Wir sind heute ganz schnell dabei, dass wir vom Wirken des Heiligen Geistes reden. Ja, da wächst eine Gemeinde. Ah, da wirkt der Geist. Ah, Lobpreis, cool, richtig gut, das war der Geist. Ich hatte eine Idee für eine Predigt, das war der Heilige Geist. Aber bevor wir das sagen können oder für uns in Anspruch nehmen sollten, müssen wir immer prüfen, ja, was ist denn da das Ergebnis davon? Was ist die Frucht davon? Und wenn in all diesen Sachen, wenn bei all diesen Sachen nicht Jesus groß gemacht wird, wenn er und sein Evangelium verkündigt werden, wenn er im Mittelpunkt steht, wenn er in der Gemeinde nicht im Mittelpunkt steht, wenn er in der Predigt nicht verkündigt wird, sein Evangelium nicht verkündigt wird, und wenn er im Lobpreis nicht besungen und angebetet wird, dann können wir das nicht sicher für uns in Anspruch nehmen, wenn wir sagen, okay, da wirkt Jesus auf jeden Fall. Wir haben die Zusage von Paulus im Korintherbrief, wenn jemand Jesus bekennt, dann geht es nur durch den Heiligen Geist. Dann und nur dann können wir es mit Sicherheit sagen, das war das, was der Geist getan hat. Mehr Heiliger Geist heißt nicht weniger Jesus, es heißt mehr Jesus. Und der Theologiedozent Hartmut Schmidt hat es mal so zusammengefasst. Der Geist führt nicht zuerst zum Geistbekenntnis, sondern zu Jesus-Erkenntnis und dann zu Jesus-Bekenntnis. Der Geist führt nicht zuerst zum Geistbekenntnis, sondern zu Jesus-Erkenntnis und dann zum Jesus-Bekenntnis. Und das Bekenntnis zu Jesus, das hat Folgen. Es hat Folgen auch für Stephanus. Aber er bleibt bei Jesus. Er bleibt treu und er bleibt es bis zum Schluss. Ich lese aus Apostelgeschichte ab Vers 57. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus. Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Das Bekenntnis von Stephanus in den Versen 55 und 56, das ist fast genau das Gleiche wie das, was Jesus sagt, als er vor dem Hohen Rat steht und kurz vor seiner Kreuzigung steht. Und seine letzten Worte, die sind fast identisch mit den Worten von Jesus am Kreuz in Lukas 23. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann haben wir den Heiligen Geist. Und wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wenn es nichts in unserem Leben gibt, was vor Gott nicht hin darf, wo der Heilige Geist nicht hin darf, wo nicht Jesus gehört, dann können wir in der Jesusart leben. Wir können in der Jesusart leiden und wir können in der Jesusart sterben. Ob ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, ob das auf mein Leben zutrifft, das ist schwer zu sagen, das ist von außen schwer zu sagen. Ob es nicht der Fall ist, wenn es der Fall ist, dann wird man das sehen nach außen. Aber es kann ich für mich vielleicht auch schwer beantworten, wo stehe ich denn gerade? Aber woran ich es prüfen kann und woran du es prüfen kannst, ist deine Haltung zu Jesus. Wie stehst du zu Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und wenn du an das Opfer, das er für dich gebracht hat, dass er gestorben ist für alle deine Sünden. Stephanus stirbt für Jesus, aber Jesus ist für uns alle gestorben. Wie geht's dir damit? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ist deine Liebe zu Jesus, ist es ein Feuer oder ist da nur noch Asche? Und dieser Text ist eine Einladung dazu, neu zu sehen, wer Jesus ist. Im Kommentar zur Apostelgeschichte schreibt William Larkin, mit diesem Bekenntnis laden uns Stephanus und Lukas dazu ein, Jesus so zu sehen, wie er wirklich ist. Würdig aller Anbetung, der kompletten Hingabe und Gehorsam bis in den Tod. Ein Leben mit Jesus, das ist ein Leben, wo es nicht um Religion geht, sondern um innerliche, tiefgreifende Veränderung. Es ist ein Leben in der Fülle des Geistes und es ist eine Treue zu Jesus bis zum Schluss, egal was kommt. Wie sieht dein Leben aus? Wie stehst du zu Jesus? Du wirst jetzt nach der Verabschiedung noch einen kurzen Moment der Reflexion haben, wo du darüber nachdenken kannst. Wie stehst du zu Jesus? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist er für dich würdig aller Anbetung, verdient die komplette Hingabe und den Gehorsam bis in den Tod? Wie sieht es in deinem Leben aus? Amen. Ich bete noch. Jesus, du bist für uns auf die Erde gekommen, du bist für uns gestorben und durch dich haben wir Freiheit und ewiges Leben, durch dich haben wir deinen Geist. Danke. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Leben dir freien Raum lassen, dass du tun kannst, was du von unserem Leben willst, dass wir dich bekennen, dich ehren und dich anbeten können, so wie es dir gebührt. Amen.